So ist es, Sandra Maischberger, und ich spreche gleich mit der wohl nächsten und zugleich ersten Außenministerin Annalena Baerbock. Guten Abend zu den Tagesthemen. Die Ampel steht, so hat es der künftige Kanzler heute knapp formuliert. Die Koalitionsverhandlungen waren über weite Strecken so harmonisch, dass es fast so schien, als seien die neuen Partner vor der Hochzeit in den Flitterwochen gewesen. Jetzt beginnt das harte gemeinsame Regierungsleben, wie uns Frank Jahn zeigt.
Auf der Zielgeraden zur Ampel. Im Berliner Westhafen präsentieren sich die Spitzen von SPD, Grünen und FDP gut gelaunt den Kameras. Ihr Koalitionsvertrag ist fertig. Für die Parteien ein großer Schritt in Richtung Regieren. Die erste Krise ist längst da. Corona. Olaf Scholz will als Kanzler entschlossen handeln. Er will einen Bund-Länder-Krisenstab und eine Expertengruppe im Kanzleramt.
Gemeinsam haben wir es in der Hand, diese schlimme vierte Welle zu brechen. Die neue Bundesregierung wird alles Erforderliche tun, um unser Land gut durch diese Zeit zu bringen.
Mehr Fortschritt wagen ist ihr Motto. Dem gemeinsamen Regieren sieht Scholz zuversichtlich entgegen, denn hier sei etwas zusammengewachsen.
Eine Koalition auf Augenhöhe mit drei Partnern, die ihre Stärken einbringen zum Wohle unseres Landes.
Grünen-Co-Chefin Baerbock unterstreicht, in einer Dreierkonstellation könne sich keiner zu 100% durchsetzen. Für sie eine Chance, mal die Perspektive zu wechseln.
Dass, wenn Christian Lindner eine 6 auf der Seite sieht und wir hier eine 9 sehen, dass wir vielleicht beide recht haben können und wir nur bereit sein müssen, mal die Sichtweise des anderen einzunehmen.
Und so teilen sich die drei Parteien die Aufgaben. Der FDP-Chef will mit der ersten Ampel im Bund den Status quo der letzten Jahre überwinden.
Was jetzt gebildet wird, ist eine Regierung der Mitte, die das Land nach vorn führt. Wir haben gemeinsam einen Auftrag, dieses Land zu modernisieren.
Die FDP hat Lindner bereits als Finanzminister nominiert. Der grüne Habeck soll Vizekanzler werden. Ob er auch Minister für Klima und Wirtschaft wird und Kollegin Baerbock Außenministerin, das muss ihre Partei erst noch bestimmen. Diese Koalitionäre sind sich einig, vom Verhandlungstisch soll es nun rasch an den Kabinettstisch gehen.
Auf 177 Seiten haben die drei Parteien im Koalitionsvertrag mit dem Titel Mehr Fortschritt wagen ihre Ziele für die kommenden Jahre formuliert. Themen der SPD? Der Mindestlohn soll auf 12 Euro erhöht werden. Es wird eine Kindergrundsicherung eingeführt. Leistungen wie Kindergeld und Kinderzuschlag sollen vereinfacht berechnet und ausgezahlt werden. Beschäftigte in der Pflege, in Krankenhäusern und Pflegeheimen sollen eine Bonuszahlung erhalten.
Die Ampelkoalition hat sich darauf verständigt, für diesen Pflegebonus erst einmal 1 Milliarde bereitzustellen.
Zudem sollen 400.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen, 100.000 davon öffentlich gefördert. Finanziert werden soll dieser soziale Wohnungsbau aus Mitteln des Bundes. Für die Linke ist das zu wenig, vor allem für Menschen mit geringem Einkommen.
Gut, dass gebaut werden soll, aber es muss eben auch das Richtige gebaut werden. Wir brauchen mehr Sozialwohnungen und deswegen ist das Verhältnis, dass nur ein Viertel der geplanten Wohnungen Sozialwohnungen sein wollen, viel zu wenig. Da baut man am Bedarf vorbei.
Für die Grünen besonders wichtig der Klimaschutz. Dabei will man nicht an hochgesteckten Zielen scheitern, sondern konkrete Projekte in Angriff nehmen, die zu mehr Klimaschutz führen sollen, so Parteichef Habeck.
Solche Maßnahmen sind Ausbau der erneuerbaren Energien auf 80%. Maßnahmen, dass der CO2-Preis der Zertifikate nicht unter 60 Euro fällt, was bedeutet, dass der Kohleausstieg vorgezogen werden wird, dass die erneuerbaren Energien nicht mehr ein Zusatz sind, sondern im öffentlichen Interesse stehen.
Für die Windenergie an Land sollen 2% der Landesfläche ausgewiesen werden. Im Koalitionsvertrag steht allerdings immer noch der von Umweltverbänden und Fridays for Future kritisierte Satz, dass der Kohleausstieg idealerweise bis 2030 gelingen soll. Die FDP sieht in der Corona-Krise einen Grund, erst ab 2023 die Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten. Und dennoch.
Es gelingt, die breite Mitte des Landes durch unterschiedliche Maßnahmen zu entlasten, ohne dass es zu Belastungen an anderer Stelle kommt.
Das sieht die Union allerdings ganz anders.
Es ist für jeden etwas dabei. Es ist sehr, sehr großzügig, sehr, sehr viel versprochen worden. Und wir sehen nicht, wie das also finanziell untermauert ist, wie das auch gegenfinanziert werden soll.
Durch den gesamten Koalitionsvertrag zieht sich der Wille, in allen Lebensbereichen die Digitalisierung voranzubringen. WLAN in der Schule genauso wie im Bürgeramt.
Und über diese Herausforderungen der neuen Koalition habe ich am Abend mit der bisherigen Kanzlerkandidatin und Grünen-Chefin Annalena Baerbock gesprochen. Guten Abend, Frau Baerbock.
Schönen guten Abend.
Eine gemeinsame Klimapolitik bedürfe einer europäischen Antwort und einer aktiven Außenpolitik, haben Sie heute Nachmittag gesagt. Waren das Ihre ersten Worte als künftige Außenministerin?
Das waren meine Worte als Parteivorsitzende, die diesen Koalitionsvertrag mit ausgehandelt hat. Und das geht jetzt in unsere Verfahren und Gremien. Und dann entscheiden wir auch final über die Ministerien.
In der Klimapolitik, wenn wir auf die als erstes schauen, da könnten die Grünen eigentlich doch viel mehr im Inland bewegen. Dann wäre aber doch das Verkehrsministerium, das jetzt an die FDP geht, viel wichtiger für Sie gewesen als das Außenministerium, oder?
Die großen innenpolitischen Fragen, sei es die Frage Klimaneutralität, was ja nicht nur um CO2 sich dreht, sondern vor allen Dingen um die Modernisierung unserer Wirtschaft, echten Wohlstand zu sichern. Das können wir nur gemeinsam mit einer globalisierten Welt schaffen. Und deswegen braucht es gerade für eine starke Klimapolitik eine aktive europäische und vor allen Dingen auch deutsche internationale Außenpolitik.
Das ist mit Sicherheit ein Teil davon, aber erstmal bewegen können Sie viel schneller als Regierung ja im Inland etwas. Wie wollen Sie Ihren Anhängern erklären, dass den Grünen die Außenpolitik, jedenfalls vom Ressort, vom Ministerium her, wichtiger ist, als die Verkehrswende mithilfe des Verkehrsministeriums umzusetzen?
Ja, wir haben auch im Verkehrsbereich in diesem Koalitionsvertrag die Leitplanken dafür gesetzt, dass Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad von Paris kommen kann. Das bedeutet, dass wir ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos in Deutschland dann zulassen werden im Rahmen der europäischen Gesetzgebung. 15 Millionen Elektroautos auf die Straße bringen. Aber genau in dem Beispiel, was Sie ansprechen, sehen Sie, wie wichtig es ist, dass man Klimapolitik nicht nur national denkt, sondern im europäischen Kontext. Wir haben einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt und in einer internationalen Verknüpfung, weil die deutschen Automobilhersteller produzieren ja nicht nur für den deutschen Markt, sondern vor allen Dingen für den Export. Und deswegen ist eine Wirtschaftspolitik, eine Außenwirtschaftspolitik, die auf Klimaneutralität gestellt wird, so entscheidend. Und deswegen müssen Verkehrspolitik, Klimapolitik, Außenpolitik in Zukunft Hand in Hand kommen, um diese Klimakrise, die eine globale Krise ist, in den Griff zu bekommen.
Das könnte also Ihr Part auch persönlich dann in der Außenpolitik sein. Fridays for Future hat heute aber zu dem Koalitionsvertrag gesagt, ein ökologischer Aufbruch ist da nur zu erahnen. Das heißt, fehlt da nicht doch noch einiges im Inland, in der Politik und auch bei den Ressorts?
Im Inland muss jetzt alles umgesetzt werden. Wir haben die Leitplanken bisher jetzt nur auf Papier gesetzt. Das ist der Fortschritt, den wir geschaffen haben. In der letzten Regierungszeit war es so, dass man noch nicht mal die Leitplanken auf Klimaneutralität gestellt hat. Jetzt haben wir sie erstmal auf Papier gesetzt. Aber natürlich müssen diese vielen, vielen Windräder, die Stromtrassen und auch die emissionfreien Autos müssen jetzt gebaut werden. Das wird eine riesige gesellschaftliche Kraftanstrengung, die wir alle gemeinsam, alle Ressorts in der Regierung, Wirtschaft und Gesellschaft, wie gesagt, im Innen- und im Ausland gemeinsam stemmen muss, damit wir diesen 1,5-Grad-Pfad überhaupt beschreiten können. Das ist eine riesige Kraftanstrengung. Aber wenn wir es jetzt nicht tun, dann werden wir Deutschland nicht klimaneutral umbauen können.
Ihr erster Schritt heute, der Koalitionsvertrag, auf den Sie sich geeinigt haben, gilt in den kommenden 4 Jahren. Eine Art Verfassungstreue mit diesem Koalitionsvertrag oder wie gehen Sie mit Streitfragen um?
Bekanntermaßen erzeugt Reibung ja nicht nur Wärme, sondern neue Kraft. Und wir haben in den letzten Wochen auch heftig gerungen. Da kommen ja 3 Parteien zusammen, die auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf gewisse Fragen der Gesellschaft gucken, aber sich in einem sehr, sehr einig sind. Wir haben Blockaden bei den zentralen Zukunftsthemen. Das ist der Klimaschutz, die Digitalisierung, aber auch die Modernisierung der Verwaltung des Staates. Wenn man daran denkt, dass man auf Bürgerämtertermine nicht nur warten muss, sondern dass es im digitalen Zeitalter immer noch alles in Papierform vorgeht. Und da haben wir jetzt in vielen gesellschaftlichen Bereichen einen Aufbruch geschaffen, in einigen einen Paradigmenwechsel, wo wir Dinge wirklich, sei es in der Familienpolitik, in der Klimapolitik, in der Digitalpolitik auf den Weg bringen können. Und klar wird es immer wieder Punkte geben, große Fragen, die sich auch neu stellen. Wir sind mitten in einer Pandemie. Das ist vor allen Dingen das Projekt, was wir jetzt angehen müssen. Da muss man diskutieren, wenn man nicht einer Meinung ist. Aber das Wichtige ist, im Vertrauen und im Respekt voreinander.
und ihr wichtigstes Thema, aber der Klimaschutz, kann man da sagen, das, was wir jetzt im Koalitionsvertrag sehen, da wird nicht nachverhandelt, grüner wird es nicht als das, was wir da sehen?
In 4 Jahren dreht sich die Welt weiter und ich hoffe sehr, dass wir in manchen Bereichen, wo wir jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen noch staatliche Zuschüsse dafür, dass Grundstoffindustrie umgebaut wird, dass wir zum Beispiel Technologiesprünge erleben werden, die uns dann helfen, noch schneller die Klimaziele erreichen zu können. Wir haben jetzt die Leitplanken dafür gesetzt, verlässlich auf diesen 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Aber natürlich werden sich auf der Strecke immer wieder neue Themen ergeben, hoffentlich auch neue technologische Entwicklung stellen, hoffentlich nicht zu viele Probleme, wo wir sagen, Mensch, hier müssen wir beim Ausbau nochmal in der Infrastruktur nachbessern, weil wir zu langsam sind. Aber das muss man dann gemeinsam diskutieren, dass man, wenn sich Herausforderungen neu stellen, in einer Koalition darüber spricht und klar ist, Grundlage ist das Pariser Klimaabkommen und da werden sich alle Politikbereiche in Zukunft drauf ausrichten.
Sie haben eben schon einige weitere Themen genannt, die Sie vorhaben, um das Land zu verändern, zu modernisieren. Erst einmal steht Ihnen aber weiterhin die Pandemie im Weg. Was, wenn Ihre Maßnahmen, die Sie bisher beschlossen haben, in den vergangenen Wochen nicht reichen? Muss Ihr gerade verabschiedetes Infektionsschutzgesetz nochmal auf den Prüfstand?
Wir haben mit dem Infektionsschutzgesetz die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, in einer Situation, wo es weitere Maßnahmen braucht, diese weiteren Maßnahmen auch auf den Weg zu bringen und heute gemeinsam als zukünftige Regierung deutlich gemacht, dass es einen Krisenstab im Kanzleramt braucht, wo zwischen Bund und Ländern jetzt alle Maßnahmen, die ergriffen werden, tagtäglich evaluiert wird, geschaut wird, wie ist die Situation in den Krankenhäusern, uns dafür 10 Tage Zeit gegeben, weil die Situation im Land wirklich hochdramatisch ist, um dann zu sehen, sind wir bei den Booster-Impfungen, sind wir bei den zusätzlichen Impfungen weit genug gekommen, sind wir bei den Schutzmaßnahmen, Kontakte zu reduzieren, weit genug gekommen und nach diesen 10 Tagen dann gemeinsam analysieren, ob es weitere Maßnahmen braucht oder nicht. Aber dieser Krisenstab, der jetzt endlich eingerichtet werden wird beim Kanzleramt, das ist der entscheidende Punkt in dieser kritischen Situation, in der wir gerade sind.
Und wird es eine allgemeine Impfpflicht geben oder hat die FDP sie schon gestoppt?
Genau das werden wir jetzt auch mit prüfen. Wir haben ja auch auf den Weg gebracht, dass wir in den sensiblen Bereichen eine Impfpflicht haben werden. Dafür schaffen wir jetzt die Rechtsgrundlage und dem Zuge wird zusätzlich mitgeprüft, was es brauchen würde für eine allgemeine Impfpflicht.
Weil das heißt, das ist noch offen. Darüber haben Sie zwar schon gesprochen mit der FDP, aber das ist noch nicht final vom Tisch.
Na, dafür müssen ja zentrale Voraussetzungen geschaffen werden, rechtliche Voraussetzungen, aber vor allen Dingen dann auch, dass genug Impfdosen bereitstehen. Wir haben ja jetzt gesehen, dass durch die Debatte über das Boostern ganz, ganz viele Menschen stundenlang auf der Straße anstehen, dass sie sich boostern lassen wollen. Das heißt, diese Prozesse müssen jetzt angesichts der Dramatik alle parallel laufen. Die Frage Ausweitung mit Blick auf Impfpflicht und aber auch die Frage jetzt Boostern wirklich den Menschen ein Angebot zu machen. Was bringt uns eine Impfpflicht, wenn dann die Kapazitäten nicht da sind, dass die Menschen auch wirklich geimpft werden
können? Aber wenn sie da sind und es rechtlich geht, dann sollte die Ampel eine allgemeine Impfpflicht beschließen.
Wie gesagt, das besprechen wir jetzt gemeinsam in den nächsten 10 Tagen, weil wir nicht aus dem Blauen heraus handeln, sondern angesichts dessen, was uns die Wissenschaft dann sagt, wie dramatisch die Lage ist, ob wir alle Voraussetzungen dafür geschaffen haben, die wir brauchen, um weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Vor 10 Wochen haben viele noch nicht für möglich gehalten, dass eine Ampelkoalition überhaupt zustande kommen könnte. Christian Lindner hat heute sogar verraten, dass er in den Verhandlungen Olaf Scholz ganz neu kennengelernt hat. Haben Sie Christian Lindner auch neu kennengelernt?
Wenn man Tag und Nacht zusammensitzt und wir hatten uns ja vorgenommen, dass es keine Nachtsitzung geben wird, an dem Punkt haben wir es dann doch anders gemacht, in den letzten paar Tagen doch auch nächtelang zusammengesessen. Da lernt man sich dann auch persönlich noch mal etwas genauer kennen. Aber das ist wichtig für eine Zusammenarbeit, wo man auch bei inhaltlichen Fragen manchmal auseinander ist, dass es da eine menschliche Vertrauensbasis gibt. Und in dem Sinne haben dann Nachtsitzungen auch mal was Gutes für sich.
Sie selbst waren Kanzlerkandidatin in diesem Wahlkampf. Anschließend gibt es am Schluss aber anscheinend noch nicht einmal die Vizekanzlerschaft für Sie. Weshalb soll Robert Habeck diesen Job bekommen und nicht Sie?
Weil wir uns schon vor langer Zeit gemeinsam darauf verständigt haben.
Dann sind wir gespannt auf das Kabinett und alle Namen insgesamt, die wir hoffentlich bald erfahren werden. und danken erstmal heute Abend für das Gespräch. Vielen Dank, Annalena Baerbock, Grünen-Chefin und bald wohl Teil der neuen Ampelregierung. Danke für das Gespräch.
Danke, alles Gute.
Und diese Ampel geht nur in Betrieb, wenn bei den Grünen die Parteibasis mitmacht. Dort gibt's traditionell immer besonders viel Rede- und Diskussionsbedarf. Auch wenn die Partei in den vergangenen Jahren so geschlossen schien wie nie zuvor, dass das für den Klimaschutz wichtige Verkehrsministerium ausgerechnet an die FDP geht, dürfte viele in der Partei schmerzen. Tim Diekmann und Laura Bisch haben heute für uns die grüne Basis im Schwarzwald besucht.
Carsten Demberger aus Freudenstadt im Schwarzwald ist elektrisch unterwegs. Aus Überzeugung. Nachhaltigkeit und Klimabewusstsein, das ist dem Familienvater wichtig. Auch deshalb wohnt er in einem klimafreundlichen Niedrigenergiehaus. Politisch ist Demberger seit 1998 bei den Grünen aktiv. Wegen der Pandemie treffen wir uns draußen. Die digitale Kreismitgliederversammlung verfolgt er auf der Terrasse. Das bestimmende Thema dort, der Koalitionsvertrag.
Wenn jedes Gesetz auf den Klimaprüfstand soll, das gibt eine Herkulesaufgabe. Ich sag, wow.
Und wenn wir unsere Lebensgrundlage halten wollen, dann müssen wir das jetzt machen und anfassen. Das
könnte an einigen Stellen tatsächlich noch schärfer formuliert sein.
Was mich überrascht hat, war vor allen Dingen die Pressekonferenz heute, die doch einen sehr harmonischen Eindruck gemacht hat. Wenn man sich vorher angeguckt hat, wie Grüne und FDP aufeinander im Wahlkampf losgegangen sind, und jetzt haben sie doch so gewirkt wie beste Freunde.
Ob die Ampel nun tatsächlich Fortschritt wagt oder doch nur den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, viele Mitglieder sind sich noch unschlüssig. Kritik übt Aya Kakutli von der Grünen Jugend. 80% erneuerbare Energien bis 2030, das sei einfach zu wenig.
Wir brauchen natürlich viel mehr. Allerdings muss man auch einsehen, dass diese Kompromisse eben mit der FDP, vor allem in der Koalition, einfach gemacht werden mussten, um Schlimmeres zu verhindern. Und wir werden einfach auch in den nächsten Jahren extrem viel Druck ausüben müssen, um überhaupt diese 80% auch umgesetzt zu sehen.
Deutlichere Worte kommen von der Klimabewegung Fridays for Future. Dem Koalitionsvertrag fehle es an konkreten Klimaschutzmaßnahmen und er sei nicht klimagerecht.
Was fehlt oder was sehr problematisch ist, ist einmal der Ausbau von Gasinfrastruktur, also ein Weiterinvestieren in den fossilen Kapitalismus. Außerdem, dass klimaschädliche Subventionen nicht gestoppt wurden, des Weiteren auf das Märchen von sogenanntem nachhaltigem Wachstum gesetzt wird, was einfach nicht funktioniert. Und natürlich, dass Klimaneutralität 10 bis 15 Jahre zu spät angestrebt wird.
Deshalb sei es wichtig, auch in Zukunft weiter auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Nicht ganz so kritisch sieht das Grünen-Mitglied Demberger im Schwarzwald, denn
das Allerwichtigste ist, dass das 1,5-Grad-Ziel drinsteht. Und das steht drin. Und bei allem anderen muss man mal sehen.
Am Ende komme es darauf an, dass die Maßnahmen im Ampelvertrag auch umgesetzt werden. Denn Papier ist bekanntlich geduldig.
Und die Grünen, wie die roten und gelben politischen Ziele, müssen nun die neuen Ministerinnen und Minister umsetzen. Die FDP hat heute Abend Namen für ihre Vertreter vorgeschlagen, SPD und Grüne noch nicht. Aber es steht fest, welche Partei welches Ressort bekommt. Ein Überblick.
Der Wahlsieger SPD übernimmt das Bundeskanzleramt mit Olaf Scholz als Kanzler und einem Kanzleramtsminister. Daneben soll es 15 statt bisher 14 Bundesministerien geben. 6 davon gehen an die Sozialdemokraten. Sie führen künftig die Ministerien für Inneres und Heimat, Verteidigung, Gesundheit, Arbeit und Soziales, wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie das neu geschaffene Ressort Bauen und Wohnen. Personalentscheidungen will die Partei im Dezember bekannt geben. Die Grünen sollen 5 Ressorts führen. Das Auswärtige Amt, das Wirtschaftsministerium, das um das Thema Klimaschutz erweitert wurde, Umwelt- und Verbraucherschutz, Familie sowie Ernährung und Landwirtschaft. An die FDP gehen 4 Ministerien und es gibt bereits Personalvorschläge. Das Finanzministerium soll Christian Lindner übernehmen, Justiz Marco Buschmann, Verkehr Volker Wissing sowie Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger.
Soweit der Blick auf die neue Regierung und ich begrüße Johannes Vogel, stellvertretender Parteivorsitzender der FDP. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Fuß.
Ihr Parteichef Christian Lindner hat noch vor einigen Wochen gesagt, ihm fehle die Vorstellungskraft für so ein Bündnis. Auch Sie waren skeptisch. Welches Wunder ist seitdem passiert?
Na, wir hatten eine Entscheidung des Souveräns. Und der hat den Deutschen Bundestag so gewählt, wie er gewählt ist. Und dann haben wir das gemacht, was wir vor der Wahl gesagt haben. Nämlich wir haben uns an unseren Inhalten orientiert und sind dann in Sondierung gegangen. Und aus den Sondierungen folgte der klare Eindruck, dass man in dieser Konstellation, in der Ampel, Fortschritt erreichen kann. Und deshalb haben wir uns an Koalitionsverhandlungen gemacht. Und heute ist das Ergebnis da. Und ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Und mehr Fortschritt zu wagen, das ist doch genau das, was wir brauchen. Weil wir nach vielen Jahren des Stillstands, des kleinsten gemeinsamen Nenners, doch ein Gestaltungsjahrzehnt brauchen. Die großen Aufgaben, Digitalisierung, Demografie, Dekarbonisierung, die Lage der Welt, die warten ja nicht. Und deshalb haben wir uns reingestürzt in diese Aufgabe. Und ich habe Lust darauf.
Sind SPD und Grüne Ihnen einfach sehr weit entgegengekommen?
Ich glaube, ein guter Koalitionsvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass man ihn im Nachhinein jetzt nicht bewertet mit jeder Partei sagt, wo sie sich gegen jemand anders durchgesetzt hat. Es setzt natürlich Kompromisse voraus, gibt für jede der Parteien schmerzhafte Punkte in dem Koalitionsvertrag, aber eben auch Dinge, die man erreicht hat, positiv erreicht hat, auch für uns. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ja versucht haben, auch im Stil einen Unterschied zu machen. Das haben Sie beim Stil der Verhandlungen erlebt. Vertrautheit, Vertraulichkeit, intern sprechen, dann Ergebnisse nach außen verkünden. Und das muss natürlich auch der Stil der Kompromissfindung sein, dass man sich eben nicht blockiert und überall nur den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, sondern auch voneinander lernt und versucht, was zu erreichen, wo dann mehr entsteht, wo dann mehr entsteht als die Summe der Teile. Und das ist gelungen, glaube ich, an vielen Themen.
Demnächst geht es dabei um die Inhalte. Erst einmal jetzt bei den Ressorts eine Überraschung. Ist das Verkehrsministerium? Auch heute schon. Aber wenn wir auf die Ressorts gucken, die Sie heute bekannt gegeben haben, neben dem Koalitionsvertrag, das Verkehrsministerium, das an die FDP geht, obwohl es ganz zentral für die grüne Klimapolitik gewesen wäre, bestimmt die FDP jetzt die Verkehrswende?
Na, also erstens, Herr Fuß, an einer Stelle Widerspruch. Ich finde, wenn man einen so langen, so ausführlichen Koalitionsvertrag vorlegt, dann sind die Inhalte fast noch spannender als das Personal. Aber in der Tat, das Ministerium für Verkehr und Digitalisierung geht an die FDP. Wir haben den Eindruck, bei der Digitalisierung müssen wir dringend mehr Tempo aufnehmen in unserem Land. Da wollen wir gerne Verantwortung übernehmen. Und beim Verkehr, ja, da hat sich diese Koalition doch auf einen Weg geeinigt, der da heißt, wir wollen statt Landmobilität möglich machen, auch zum Beispiel das Auto nicht verbannen, aber wir müssen das Auto klimaneutral machen. Das ist der gemeinsame Weg und den wird mein Kollege Volker Wissing, sofern alle Parteien im Koalitionsvertrag zustimmen, auch meine, auch der personellen Verteilung, ganz sicher gut vorantreiben. Da bin ich absolut sicher.
Sie selbst haben den Bereich Arbeit, Soziales und Renten mitverhandelt und dann eine Aktienrente durchbekommen. Kritiker sagen, die schwächt unnötig die gesetzliche Rente. Weshalb war Ihnen die dennoch so wichtig?
Na, weil wir müssen doch in Jahrzehnten denken. Und auf lange Sicht sehen wir zum Beispiel in Ländern wie Schweden, in Skandinavien, die ähnliche Wege gegangen sind, dass wir das Rentensystem eben auf zwei Beinen stabiler aufgestellt haben. Und deshalb bin ich sehr froh, dass SPD und Grüne bereit sind, eben den Einstieg zu wagen in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente mit einem solchen Modell einer Aktienrente, weil wir eben auch langfristig stabilisieren müssen. Kurzfristig gehen wir in dieser Legislaturperiode ja noch einen weiteren Schritt. Wir reaktivieren den Nachholfaktor. Das ist ein wichtiger Beitrag für Generationengerechtigkeit, weil er dafür sorgt, dass Renten und Löhne im Gleichklang sich entwickeln, auch in der Krise. Und das sind zwei Schritte, die zumindest die Tür zu einer enkelfitten Rente aufstoßen. Und das ist mir in der Tat wichtig, ja.
Und all diese Themen und Projekte werden viel Geld kosten in den nächsten Jahren. Wie die FDP das unter anderem mit dem Finanzministerium hinbekommt, darüber sprechen wir im nächsten Gespräch. Vielen Dank, Johannes Vogel.
Sehr gerne.
Stellvertretender Parteichef der FDP für das Gespräch heute Abend.
Grüße nach Hamburg.
Die Ampel steht, aber wie steht's um Ihr Programm? Die Meinung dazu von Thomas Baumann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Nie stand eine frisch gewählte Bundesregierung vor größeren Bewährungsproben. Klima retten, Renten sichern, Mieten bezahlbar halten, Spannungen in der deutschen Gesellschaft abbauen und als erstes im Notfalleinsatz die Corona-Krise überwinden. Ich meine, dieses Ampelbündnis wird seinen Parteien mehr Kompromissfähigkeit abverlangen als die Große Koalition, liegen doch die grundsätzlichen Positionen von Rot, Gelb und Grün weit auseinander. Aber ökologisches Bewusstsein, Solidarität und Eigenverantwortung müssen sich nicht ausschließen. Der konstruktive Stil der Koalitionsgespräche lässt hoffen, dass diese Regierung mehr gestaltet als verwaltet. Gut vor allem, dass die Ampel den akuten Erfordernissen im Land nachkommt. 1 Milliarde Corona-Bonus für Pflegekräfte, höchste Zeit. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, längst überfällig. Und 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, ein Viertel davon öffentlich gefördert, endlich. Nicht überzeugend hingegen die Konzepte zur Rente. Der Verzicht auf Kürzungen und der Verzicht auf ein höheres Renteneintrittsalter stellen noch keine Problemlösungen dar. Die Aussagen zur sogenannten Aktienrente bleiben vage. Da heißt es nachsitzen. Und der zukünftige Kanzler, auf den es besonders ankommt? Olaf Scholz hat über sich selbst gesagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie. Gut, das ist nach den lähmenden Monaten des Regierungswechsels und angesichts der Corona-Krise genau das, was unser Land jetzt braucht.
Die Meinung von Thomas Baumann. Für die neue Regierung besteht der erste Test darin, das Land möglichst gesund und geeint durch die weitere Pandemiezeit zu führen. Dieser zweite Corona-Winter wird noch einmal brutal, was die Zahlen der Kranken und Toten angeht und auch die gesellschaftliche Spaltung. Der Schmerz in dieser Pandemie sitzt tief. Viele Familien haben Angehörige verloren, manche konnten sich von Eltern und Freunden nicht einmal richtig verabschieden. Fast 100.000 Menschen sind inzwischen mit diesem Virus in Deutschland gestorben. Was bleibt, ist die Erinnerung an sie. Juri Sonnenholzner.
Die Fotos von ihrem Mann hängen so an der Wand, dass Ernie Kelber sie immer gut sehen kann, wenn sie am Esstisch sitzt. Bei einem Sturz brach sich Wolfgang Kelber mit 87 den Oberschenkel. Er musste ins Krankenhaus und infizierte sich mit Corona. Intensivstation. Seine Familie durfte ihn nur ein einziges Mal sehen, bevor er eine Woche später allein starb.
Für mich war die letzte Woche sehr tragisch, weil man gemerkt hat, dass es zu Ende geht.
Wir haben ihm auch noch einen Brief geschrieben, auch meine Mutter. Und nach seinem Tod hat uns die Schwester geschildert, wie sie ihm den vorgelesen hat, diesen Brief, und dass er doch sich sehr darüber gefreut hatte.
Im April vergangenen Jahres war das, als der Anruf kam, Wolfgang Kelber habe es nicht geschafft. 1,5 Jahre später müssen sie auf den Intensivstationen diese Anrufe noch immer machen. Allein hier in der Universitätsmedizin Mainz konnten 50 Covid-19-Patienten nicht mehr gerettet werden. Und nicht nur das schockierte das Pflegepersonal, selbst nach vielen Jahren im Beruf.
Ja, wir hatten bisher noch keinen Kontakt zu Leichensäcken. Und man muss sagen, es ist wirklich eine Erfahrung, die man nicht braucht. Jemand, einen Menschen in so einen Sack zu verpacken, den dann zuzumachen und zu wissen, den macht nie wieder jemand auf. Das ist ganz schlimm.
Jeder, der hier arbeitet, hat einen Fall, den er nie vergessen wird.
Bei mir ist es ein junger Mann, ein Maurer, jemand, der solche Hände hatte, der eben nicht nur Häuser gebaut hat, sondern vom Gefühl her ganze Städte, und der letztlich von diesem kleinen Virus dahingerafft wurde und den man am Anfang in voller Stärke noch gesehen hat und dann eben einfach verfallen ist über die Zeit und dann eben letzten Endes auch bei uns gestorben ist.
Um von solchen Erfahrungen Abstand zu bekommen, bleibe seit mehr als 1,5 Jahren keine Zeit, sagen Ärzteschaft und Pflegepersonal hier. Die Folge, viele von ihnen gehen in Teilzeit. Nur darin sehen sie die Chance, ihre Erlebnisse zu verarbeiten. Ernie Kelber verfolgt die aktuelle Lage genau. Sie will auf ihre Weise helfen und spricht darum vor der Kamera über Corona und den Tod ihres Mannes.
Ja, damit Leute, die vor einer Impfung stehen, auch tatsächlich sich impfen lassen, ja. Das ist wichtig.
Ich denke, das ist auch im Sinne meines Vaters, dass sein Tod nicht umsonst gewesen ist, sondern dass man daraus lernt, sich zu schützen und besser mit der Krankheit zu leben.
Dass 1,5 Jahre nach dem Tod ihres Mannes und Vaters immer noch viele Menschen gänzlich ungeimpft seien, das sei ihnen nicht begreifbar. Ernie Kelber habe gerade ihre Booster-Impfung erhalten. erzählen Sie und Ihr Sohn stolz.
Wir bleiben bei der Pandemie. Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr müssen sich künftig gegen das Coronavirus impfen lassen. Und damit beginnen die Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, wurde Covid-19 in den Katalog der sogenannten duldungspflichtigen Impfungen aufgenommen. Für Bundeswehrangehörige im Ausland gelte das bereits seit März. Für die anderen habe man sich nun mit der Personalvertretung verständigt. Wer die Impfung verweigere, müsse mit dienstrechtlichen Folgen rechnen. Bislang seien etwa 80% der Soldatinnen und Soldaten gegen Covid-19 geimpft. Fußballnationalspieler Joshua Kimmich hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sein Verein Bayern München bestätigte einen positiven Test. Kimmich war als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Falls in Quarantäne. Außer ihm wurde nun auch Bayern-Angreifer Choupo-Moting positiv getestet. Kimmich hatte Ende Oktober öffentlich gemacht, dass er Bedenken gegen die Impfung hat. Mindestens 31 Migranten sind beim Versuch ums Leben gekommen, von Frankreich nach Großbritannien zu gelangen. Ihr Boot kenterte im Ärmelkanal. Zwei Überlebende schweben in Lebensgefahr. Nach Angaben des französischen Innenministeriums wurden 4 Personen unter dem Verdacht festgenommen, als Schleuser die Überfahrt organisiert zu haben. Frankreichs Präsident Macron forderte mehr Mittel für die europäische Grenzschutzagentur Frontex. Deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer blicken pessimistisch in die Zukunft. Der IFO-Geschäftsklima-Index, Deutschlands wichtigster Indikator für die Stimmung in der Wirtschaft, fiel gegenüber dem Vormonat erneut. Es ist der 5. Rückgang in Folge. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Unternehmen beurteilen vor allem ihre aktuelle Lage deutlich schlechter wegen der desaströsen Corona-Situation. Hinzu kommen die anhaltenden Lieferengpässe und Preissteigerungen. Einzelhändler und Gaststätten fürchten sich vor einem neuen Lockdown. Schon jetzt beginnen die Menschen von sich aus auf Restaurantbesuche und Shoppingtouren zu verzichten. Die Stimmung im Gastgewerbe ist regelrecht eingebrochen. Der Handel will auf die schlechte Lage mit Preiserhöhungen reagieren. Die Industrie wird weiterhin von Lieferschwierigkeiten ausgebremst. Nach Monaten der Erholung dürfte die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal stagnieren. Auf einmal geht in Deutschland wieder die Angst vor einer Rezession um.
Die NASA will sich für den Fall wappnen, dass ein Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde entdeckt wird. Sie startete eine Sonde, die versuchen soll, den Mond eines Asteroiden auf eine andere Umlaufbahn zu stoßen. Wenn das gelingt, könnte dieses Prinzip auch angewendet werden, falls einmal ein Asteroid drohen sollte, auf die Erde zu stürzen.
Und da bleiben wir doch gleich hoch oben. Carsten, was hält der Himmel morgen für uns bereit?
Helge, der Himmel bringt morgen neue Wolken. Welch ein Wunder. Aber vor allem, und das ist meteorologisch interessant, diese Wolken kommen mit einem nordwestlichen bis nördlichen Wind zu uns. Und diese Windrichtungsänderung, die deutet eine Wetterumstellung an. Und die läuft bis mindestens zum Wochenende. Und deshalb blicken wir direkt auf den ersten Advent. Das ist ja der Sonntag. Und das hier in bunten Farben dargestellt, das könnte die Ausbreitung einer Schneedecke am Sonntagabend sein in Deutschland. Und da sehen wir vor allem der Alpenrand, aber auch sämtliche Mittelgebirgsregionen könnten am Sonntag, am ersten Advent, eine winterliche Überraschung erleben. Wobei Überraschung stimmt natürlich nicht, ich sag's ja jetzt schon an. Und die Temperaturen dazu, auch die dauerfrostig, zum Beispiel auf der Schmücke, das liegt in rund 940 Metern Höhe, auf dem Rennsteig im Thüringer Wald, diese Wetterstation, die hatte heute noch plus 0,3 Grad. Aber ab morgen Dauerfrost mindestens für die nächsten 14 Tage. Das heißt also, in den Mittelgebirgen bleibt der Winter auf jeden Fall nicht nur für 2-3 Tage, sondern auch für längere Zeit. Und damit schauen wir auf das, was diese Wetterumstellung bringt. Es ist eine Kaltfront. Hier kommt sie an, morgen Mittag aus dem Nordwesten und Norden. Und dahinter strömt die Luft vom Nordmeer über die Nordsee Richtung Mitteleuropa. Vor allem am Wochenende werden wir dann mit feuchter und vor allem kühlerer Luft versorgt. Wir sehen diese ankommende, aber zunächst wirklich nur schwache Kaltfront hier. Das ist dieses Wolkenband. Das erreicht uns morgen im Verlauf des Tages. Meistens nur mit leichtem Regen rutschen diese Wolken dann bis etwa zur Mitte Deutschlands voran. Dahinter kann es dann auch mal ein paar Wolkenlücken geben und kurz vor Sonnenuntergang im Nordwesten sogar ein paar Sonnenstrahlen. Die Temperaturen im Nebelgrau oder dann, wenn es anfangs noch aufklart, in der Südhälfte kälter mit 0 bis minus 6 Grad. Im Norden bleibt es frostfrei. Tagsüber bleibt es im Süden, weil sich dort immer noch noch, der Nebel hält, relativ kalt, vor allem an der Donau. Dauerfrost, minus 1 Grad, auch am Oberrhein maximal nur 0 Grad. Am Alpenrand hingegen in 1000 Metern Höhe bleibt es noch warm mit plus 8 Grad, ähnliche Werte ganz im Norden. Aber dort wird es in den nächsten Tagen kälter und wechselhafter. Und vor allem am Wochenende werden wir häufiger Schneeschauer erleben.
Frostige Aussichten, trotzdem danke, Carsten. Jetzt macht hier im Ersten Markus Gürne weiter mit Plus Minus und einer Warnung vor bestimmten Online-Einkäufen, beispielsweise beim Black Friday. Um kurz vor 1 Uhr hat Susanne Stichler ein Nachrichtenupdate für Sie im Nachtmagazin. Und morgen begrüßt Sie Ingo Zamperoni an diesem Platz. Ihnen einen guten restlichen Abend.